Wie ist die Lage?
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 Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist die Grüne Bürgerschaftsfraktion Hamburg, die in diesem Jahr Jubiläum feiert. 40 Jahre Politik für morgen mit einem großen Jubiläumsprogramm von 24. bis 26. Juni nimmt die Fraktion ihre eigene Geschichte, aber auch die brennendsten Zukunftsfragen in den Blick. Infos unter grüne-hamburg.de. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich André Pilling und der leitet die Koordinierungsstelle für Lebensmittelhilfen der Ernährungswirtschaft in die Ukraine. Ahoi, André Pilling.
Ja, moin moin, ahoi und vielen Dank, dass wir heute miteinander sprechen können.
Lieber Herr Pilling, seit Anfang des Krieges in der Ukraine kümmern Sie sich darum, dass Lebensmittelhilfen in die Ukraine gelangen. Wie genau läuft das ab?
Ja, wir haben hier in Hamburg in der Handelskammer hinter dem Rathaus die Gelegenheit bekommen, unser Büro, die Koordinierungsstelle, zu etablieren. Es fing ja mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine am 24. Februar an, wo uns dann auch viele Anrufe aus der Ukraine erreicht haben, weil wir in diese humanitäre Katastrophe, Versorgungsengpässe mit Lebensmitteln gelaufen sind und wir schnell reagieren mussten. Also wir brauchten ein Instrument, mit dem wir dann auch die Versorgung von Lebensmitteln gewährleisten konnten. Wir haben zunächst mit staatlichen Hebeln, mit staatlichen Kanälen gearbeitet. Das heißt, wir haben mit dem ukrainischen Agrarministerium, mit dem Außenministerium die Bedarfe hier genannt bekommen und Spender angefragt direkt, also deutsche Händler, deutsche Produzenten, ob sie uns Lebensmittel zur Verfügung stellen können. Danach haben wir uns dann etwas weiterentwickelt, weil dieser staatliche Kanal sehr, sehr stark über die Schiene, über Containerverladung auch gelaufen ist, über Hubs in Polen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Metapher eines Tankers. Wir sind ja Hamburger, da hatten wir halt einen großen Tanker, der auch Volumina stemmen konnte und die in die Ukraine liefern konnte. Wir haben dann aber auch gesehen, dass wir ein kleines Schnellboot brauchen und haben einen weiteren Hub eröffnet, also den zweiten Strang, der auch an der polnischen Grenze ist. Und dort werden die Spenden angeliefert vom deutschen Handel und von der Industrie und dann von den Ukrainern rübergeholt und das auch mit kleinen Sprintern. Also wir arbeiten mit vielen NGOs zusammen. Wir haben mittlerweile über 30 NGOs in unserer Liste, die unsere Spenden bekommen. Und wir haben über 60 Spenderorganisationen. Und unsere Aufgabe ist es genau, diese beiden Stränge zu koordinieren. Das heißt, die Spenden mit den Empfängern zusammenzubringen über diese beiden Kanäle.
Jetzt haben Sie das so relativ nüchtern erzählt, aber der Anfang der Aktion bei Ihnen ist ja weitaus aufregender, als man das annimmt, denn Sie sind ja im doppelten Sinne Ukraine-Spezialist. Sie haben vor dem Krieg über 5 Jahre in Kiew gelebt und wurden bei Ausbruch des Krieges selber auch evakuiert. Was war denn Ihre Aufgabe in Kiew und wie war das dann damals, als der Krieg ausbrach?
Ja, in der Tat. Also ich habe 5,5 Jahre in Kiew gelebt und zwar mit meinem Beruf. Als Hamburger war ich dort vor Ort für ein Projekt AgriTrade Ukraine, eines von 4 Projekten des bilateralen Kooperationsprogramms des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Wir haben in diesen 5,5 Jahren ukrainischen Unternehmen geholfen im Rahmen des tiefgreifenden und umfassenden Freihandelsabkommens mit der EU. Waren in den europäischen Markt zu bringen. Wir haben erklärt, was man braucht, um erfolgreich Export betreiben zu können. Wir haben Kammern und Verbände dort ausgebildet. Wir haben Bücher geschrieben in ukrainischer Sprache, zum Beispiel über Bioanbau. Haben also wirklich Rad und Leute bereist. Ich selbst bin mit Nachtzügen in den Orten auch gewesen, im Osten, die jetzt leider in den Nachrichten stehen, Kramatorsk, Severodonetsk. Und habe natürlich auch das Land kennengelernt in diesen 5,5 Jahren. Habe ein Team dort vor Ort gehabt mit 6 Leuten in Kiew. Ja, und dann, als es sich abzeichnete im Februar diesen Jahres, gab es halt auch die klare Warnung, man müsste jetzt ausreisen, weil dieser drohende Konflikt zu eskalieren drohte und der Krieg kurz bevorstand. Und dann hatte ich kurz Zeit, meine Koffer zu packen, von einem auf den anderen Tag. Wenn man 5 Jahre dort lebt, man hat eine Wohnung, man hat Freunde, man hat Bekannte, man hat seine Unterlagen dort. Das war sehr, sehr kurzfristig und wurde dann nach Deutschland zurück geordert. was ja auch richtig war unter den Entwicklungen, die wir jetzt gesehen haben. Ja, und dann habe ich halt wirklich in der Tat, ich war am 24.02. Abends am Arbeiten und habe dann nebenbei die Nachrichten gehört und dann kam diese Rede von Herrn Putin und habe dann in meinem Haus meine Frau dann geweckt, als diese Rede zu Ende war und meinte, sie müsste jetzt und habe sie darauf hingewiesen, sie müsste jetzt vielleicht mal mit ihren Eltern sprechen, weil diese Drohung dort in der Ukraine veröffentlicht wurde. Und dann nahmen die Dinge ja auch ihren schrecklichen Lauf. Und dann am Samstag darauf schon, also wir sprechen jetzt von der Nacht Mittwoch bis Samstag, das sind gerade 2,5 Tage, haben uns dann die ersten Anrufe erreicht hier, wenn sie da Projektleiter waren in Kiew, von Kollegen, von Behörden, von staatlichen Institutionen, die gesagt haben, wir haben eine Versorgungsnotlage, die kommt. André, kannst du uns helfen? Schaff rüber, was du kannst. Dann habe ich zunächst meine alten Kontakte. Ich komme aus dem Handel. Ich habe früher mal als Einkäufer gearbeitet hier bei einem großen Handelsunternehmen. Habe ich die halt auch angerufen und wir haben dann dankenswerterweise schon am 2.3. die ersten LKWs an die polnischen Hubs bringen können. Die wurden dann in die Ukraine gebracht. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und dann wurde halt auch diese Aktion immer größer und unser Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat dann sehr, sehr schnell, und dafür sind wir auch dankbar, die Koordinierungsstelle ins Leben gerufen, sodass wir dann auch offiziell diese Spendenaktion aus Hamburg immer weiter vergrößern konnten und mehr Hilfe leisten konnten, in der Tat. Naja, und Sie können sich vorstellen, dass das nicht nur der Job ist, der jetzt gewisse Anforderungen reinstellt, sondern natürlich auch die Anrufe von den ganzen Bekannten. Wir haben 400.000 Firmen in der Ukraine in der Datenbank. Meine Kolleginnen, die saßen die ersten Nächte in Kiew im U-Bahn-Schacht. Ja, wir haben versucht, die Leute natürlich auch über die Grenze zu holen. Ich habe selber bei mir eine Familie aufgenommen, 3 Geflüchtete. Wir haben in unserem Ort dann eben, ich wohne im Kreis Segeberg, eine Sammelstelle eingerichtet noch mit einer gemeinnützigen Organisation. Das war wirklich die intensivste Zeit, als dieser Krieg ausbrach. Und nun gut, jetzt haben wir mittlerweile in 300 Monaten über 360 LKW an Spenden bekommen von der deutschen Ernährungsindustrie, vom Handel und über 30 Millionen an Gütern dort auch in die Ukraine bringen können. Und dafür danken wir allen.
Sie sind jetzt quasi ja professioneller Helfer, sind aber ja auch sehr, sehr emotional gebunden. Das hört man ja auch an Ihrer Stimme und quasi die Andeutung der Erzählungen mit den ganzen privaten und sozialen Kontakten. Wie sehr können Sie denn die Nachrichten noch verfolgen?
Ja, vielen Dank für diese Frage, weil das ist auch ein Aspekt, der natürlich in der täglichen Arbeit nicht nach außen dringen sollte oder im Vordergrund stehen sollte. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie dort diese engen Beziehungen haben, die ganzen Rahmenbedingungen, die Nachrichten, das macht schon was mit einem. Die ersten Wochen bin ich mit dem Telefon aufgewacht, natürlich mit dem Telefon schlafen gegangen. Und das Erste, was man in dieser Situation tut, das ist natürlich das tagesaktuelle Geschehen zu verfolgen. Und insbesondere die Orte, die man jetzt besucht hat, wo man bekannte Freunde hat. Ja, ich habe Kollegen in Kiew, die sind in unserem Alter. Die haben sich in den ersten Wochen bei den regionalen Selbstverteidigungstruppen eingeschrieben. Ja, das ist unfassbar. Wenn man sich das einfach vorstellen muss, dass so ein Krieg wieder ausbrechen konnte in unserer Zeit. Das sind Erzählungen, Geschichten, die kennen wir noch von unseren Großeltern. Aber dass Freunde, Bekannte in Luftschutzkellern oder in Bahnschächten sitzen und nachts die Luftsirenen dort heulen, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Natürlich haben wir auch im familiären Bereich immer noch Verwandte, die in Städten in der Ukraine sitzen, die mitunter beschossen werden. Und da muss man schon schauen, dass man auch mitunter mal einen Ruhepunkt findet und sich mal rausnimmt, um dann die Energie auch wieder für die eigentliche Aufgabe, und zwar das Sammeln der Spenden, zu haben. Aber ich kann Ihnen auch sagen, dass es einen sehr, sehr motiviert, wenn die Danksagungen einen auch erreichen. Wir bekommen sehr, sehr viele Rückmeldungen, ob wir Bilder geschickt bekommen von Menschen, die unser Brot bekommen. Wir arbeiten auch mit der Brotbrücke zusammen, da wird frisches Brot gebacken. Oder Kinder, wo die Babynahrung angekommen ist. Wissen Sie, wenn Sie sehen, 2 Tage später hat ein Kind eine Milch in der Hand oder da wurde jemandem Essen gegeben, der seit 3 Tagen darauf gewartet hat, dann wissen Sie halt, dass Sie alles richtig gemacht haben. Und naja, wir brauchen weitere Spenden, weil wie in jeder Krisen- oder Kriegssituation ist es so, dass natürlich die Spendenflut etwas abnimmt. Aber wir befinden uns gerade in einer Lage, wo in den Südostgebieten der Ukraine weiterhin gekämpft wird und die Nachfrage nach Lebensmitteln steigt. Wir hatten ja auch Bürgermeister schon bei uns in der Koordinierungsstelle, die direkt hergekommen sind und gesagt haben, ich habe 120.000 Flüchtlinge zu versorgen. Es gibt Städte, wo die Wasserversorgung jetzt, das haben wir gerade heute von Mikko Live zusammengebrochen ist und gefragt wird, könnt ihr uns helfen mit Wasser? Ja, also es kommen jeden Tag neue Nachrichten und ich würde darum bitten auch, dass wir uns nicht an diesen Krieg gewöhnen, weil dieser Zustand darf nicht als normal hingenommen werden. Momentan verschlechtert sich die Lage gerade noch etwas. Es gibt aber auch Gebiete, wie zum Beispiel in Kiew, wo die Versorgung sich beruhigt hat, das muss man auch sagen. Dort sind die Supermärkte wieder einigermaßen gefüllt, aber unsere Koordinierungsstelle kennt die Bedarfe und versucht dann auch zielgerichtet zuzuführen.
370 Lkw, da habe ich so persönlich als Einzelperson das Gefühl, jetzt kann ich mit 4 Paketen Nudeln, die ich mal schnell bei meinem Lebensmittelhändler kaufe, kann ich Ihnen nicht groß weiterhelfen. Was kann man denn tatsächlich tun? Also sowohl als Einzelperson oder aber auch als Firma. Klar, Geld wahrscheinlich hilft, weil dann können Sie Sachen wieder kaufen. Aber was könnten wir noch tun?
Also in der Tat, das ist in diesem Fall, in dieser Notlage wirklich richtig, jede Spende hilft. Wir haben ja nun die Aufgabe, Großspenden einzuholen, also Produktspenden. Das heißt, die Unternehmen der Ernährungsbranche schreiben uns an und sagen, was sie zur Verfügung stellen können. Wir gleichen das mit unseren Bedarfen ab und bringen es dann in die Ukraine. Einzelpersonen, da empfehle ich, dass sie sich an die Hilfsorganisationen wenden, die ja vor Ort auch in Hamburg aktiv sind, zum Beispiel der Hilfsstab, der Norddeutsche Hilfsstab für die Ukraine. Es gibt in den umliegenden Gemeinden in Hamburg in Stadtteilen auch Sammelstellen und dort wird dann ja auch gebündelt zugeführt. Also selbst die 4 Pakete Nudeln, wenn die morgen in einer gesammelten Lieferung und dann wieder in Verteilzentren und in Ukraine sind es viele Städte, die dann auch kleinere Verteilstellen haben, wo die Leute sich das abholen können, ankommen, dann haben sie jemandem geholfen in der Tat. Ja, und deswegen möchte ich da auch keine Spende unterschätzen oder geringschätzig irgendwie betrachten. Jede Spende hilft. Und wenn jemand nicht in der Lage ist, vielleicht Lebensmittel direkt zu spenden, sondern er möchte sich finanziell beteiligen, dann gibt es auch die Hilfsorganisationen, die natürlich deutschlandweit aktiv sind, die bekannten Organisationen wie die Caritas, aber auch gerade hier in Hamburg der Hilfsstab Ukraine, weil sie unterstützen vielfältig. Sie arbeiten sehr gut mit unserer German Food Bridge zusammen und sie haben auch Möglichkeiten, Geflüchtete oder auch Kinder zu betreuen, was unsere Stelle jetzt nicht kann.
Das führt uns tatsächlich schon zu unserer Top 3 zum Abschluss unseres Gesprächs. Sie haben so einen guten Überblick offensichtlich. Was sind denn gute, tolle, gemeinnützige Initiativen hier aus Hamburg? Also möglicherweise nicht nur für die Ukraine-Hilfe, aber wahrscheinlich wird die ein oder andere Sache davor kommen. Was ist denn Platz 3?
Also als Platz 3, wobei ich eigentlich von einem Ranking absehen möchte, weil alle tolle Arbeit leisten.
Sowieso, auch die Initiativen übrigens, die jetzt nicht genannt werden.
Absolut, absolut. Wir haben tolle freiwillige NGOs, gemeinnützige Organisationen, die sich massiv engagieren. Aber wir wollen uns mal auf die 3 fokussieren, die mir sozusagen auch da gerade einfallen. Zum einen der schon genannte Norddeutsche Hilfsstab für die Ukraine. Der wurde von Ukrainern hier ins Leben gerufen mit Ausbruch des Krieges. Und die haben wir auch in 3 Monaten sehr starke Hilfsleistungen in jedwede Richtung geleistet. Also für Geflüchtete, Bildungsangebote. Sie organisieren kulturelle Veranstaltungen. Sie helfen bei der Vermittlung von Wohnungen. Wir haben mit Frau Dr. Ulan jemand, der medizinische Geräte einsammelt und die in die Ukraine bringt. Das ist hier in Hamburg geboren und entstanden. Und das ist eine ganz, ganz tolle Organisation, die sehr, sehr schnell diese Infrastruktur aufgebaut hat. hilfe-ua.de.
Sehr schön. Platz 2. Also Nummer 2.
Nummer 2, das ist der Verein Bürger helfen Bürgern e.V., die Freiwilligenbörse Hamburg. Für mich ein Verein, der seit Jahren schon in der Stadt bekannt und aktiv ist, allerdings vielleicht noch nicht allen, weil auch unser soziales, kulturelles Miteinander lebt von dem freiwilligen Engagement. Und hier können Bürger sich engagieren in vielfältiger Form. Sie finden auch Trägerorganisationen. Das kann zum Beispiel die Hausaufgabenhilfe sein im Stadtteil. Das kann die Einkaufsdienstleistung für Rentner sein, wenn jemand nicht mehr gut zu Fuß ist. Und das stärkt das Gemeinwohl und die Adresse lautet www.engagement-hamburg.de. Sie organisieren hier auch Veranstaltungen, zum Beispiel die Freiwilligenbörse, die Jobbörse in der Handelskammer. Es lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick auf die Webseite. Und wer in seiner Freizeit sich ehrenamtlich oder sozial noch engagieren möchte, findet hier tolle Angebote, das zu tun.
Und Platz 1?
Platz 1, für mich wirklich ein ganz besonderes Beispiel toller Verknüpfung nachhaltiger Entwicklung mit wirtschaftlichen und sozialem gemeinnützigen Engagement. Das ist Viva Con Agua. Der Brunnenbau, der Zugang zu sanitären Einrichtungen in Ländern, wo Wassermangelware ist, mit der Verknüpfung auch des Aufbaus einer Marke, die hier im Handel sich dann durchgesetzt hat, in St. Pauli entstanden, also aus Hamburg. Das ist ein ganz, ganz tolles Projekt. Und ich denke auch, dass die Vertreter dieser Organisation gezeigt haben, auch den Großunternehmen, den teilweise vielleicht etwas Shareholder, Value-getriebenen Unternehmen, dass man nachhaltig und sozial sich auch engagieren kann über Produkte und am Ende etwas Sinnvolles dabei rauskommt.
Lieber Herr Pilling, wir haben ja gesagt, es gibt viele tolle Initiativen. Wer sich jetzt wundert, dass ich Mensch Hamburg nicht erwähne oder All Inclusive oder noch viele andere Initiativen, die wir hier ja auch immer wieder fördern auf dem Radiosender, die wissen ja auch, dass ich Viva Con Agua sehr verbunden bin. Insofern kann ich mit der Nummer 1 sehr, sehr gut leben. Aber Hanseatic Helper beispielsweise soll ja auch noch genannt werden. Also es gibt sehr viel Möglichkeiten zu helfen. Man muss sich halt nur irgendwann am Ende entscheiden und den Schritt machen. Herr Pilling, herzlichen Dank für die Auskünfte über Ihre wirklich sehr interessante und sehr, sehr wichtige Arbeit. Und ich hoffe, dass wir uns in Ihrer Funktion nie wieder sprechen müssen. Freue mich aber, wenn wir nochmal irgendwann telefonieren, dann hoffentlich wieder an anderer Stelle. Herzlichen Dank. Ahoi.
Ich danke Ihnen sehr. Ahoi und alles Gute und hoffen wir, dass dieser Krieg schnell endet. Vielen, vielen Dank.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.